Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie heute aus dem Literarischen Kolloquium Berlin. Mein Name ist Andrea Gerg.
Ich bin Simone Miller. Und wer hat das beste Sachbuch der Saison geschrieben? Wer erhält den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch und Essayistik? Das ist die Frage.
Und nächste Woche wird ja der Preis vergeben und wir haben heute die Nominierten eingeladen, also diejenigen, die von der Jury aus zahlreichen Einsendungen ausgewählt worden sind.
5 Bücher haben es auf die Shortlist geschafft. Die Autorinnen und Autoren sind zu Gast. Und wir haben dieses Jahr das große Glück, dass tatsächlich alle Nominierten hier vor Ort sein können. Das heißt, wir haben die ganze Liste beisammen.
Und die Liste ist ganz schön vielfältig. Da geht es etwa um 1000 Aufbrüche und wie der Umbruch von 1989 das Demokratie- und Selbstverständnis in Ost und West bis heute prägt.
Wir sprechen über unsere verkaufte Zukunft, darüber, warum unsere Gesellschaft bei der Lösung der Klimakrise so krachend scheitert und fragen, ob dieses Scheitern doch noch aufzuhalten ist.
Wir haben auch ein Hörbuch unter den nominierten Sachbüchern, Jahrhundertstimmen, ein unglaubliches Panorama aus Originalaufnahmen aus den Jahren 1945 bis 2000.
Und wir reisen zurück bis circa 1972, sehen, warum dieser Zeitraum so vielsagend, so spannend ist und was wir heute noch lernen können von den politischen Bewegungen der damaligen Zeit.
Und wir sprechen über Gewalt gegen Frauen und wie unsere Gesellschaft darin versagt, Frauen davor zu schützen. Und damit sind wir auch schon bei unserem ersten Buch und begrüßen Christina Klemm. Gegen Frauenhass heißt dieses Buch. Geschrieben hat es die Rechtsanwältin Christina Klemm. Sie ist Fachanwältin für Familien- und Strafrecht in Berlin und vertritt seit rund 30 Jahren Frauen, die Opfer von Gewalt durch Männer geworden sind. 2020 hat sie das Buch Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt veröffentlicht und ist eben jetzt mit Gegen Frauenhass für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Frau Klemm, ich habe schon gesagt, das ist Ihr zweites Buch zu diesem Thema und das Thema begleitet Sie ja in Ihrem Beruf alltäglich. Wie arbeiten Sie dann sich in so ein Buch hinein? Also wie wird aus dem, was Sie täglich erleben, aus diesem Leid auch dann tatsächlich ein Text?
Also ich schreibe diese Bücher, weil ich jeden Tag erlebe, was Frauen in dieser Gesellschaft angetan wird. Und ich begleite viele Verletzte durch ihre Verfahren und hatte irgendwann das Bedürfnis, dass einer größeren Öffentlichkeit mitzuteilen, denn ich glaube, eines der Grundprobleme ist, dass schon eine große Öffentlichkeit weiß, es gibt diese massive Gewalt und es gibt, also zum Beispiel diesen Slogan, alle 3 Tage wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet, aber die Gesellschaft nimmt das so schulterzuckend hin und deswegen habe ich angefangen zu schreiben. Das erste Buch hat, glaube ich, 15 Jahre gedauert, wie das so ist beim ersten Buch, und da sind das ja eher so Geschichten, die ich so durchsetze mit gesellschaftspolitischen und juristischen Fragen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass man mal den Grund dafür eigentlich erklären muss. Warum ist dieser Hass und diese Gewalt so weit verbreitet? Und habe dann natürlich auch viel gelesen, habe aber vor allem mich eben mit den Fällen beschäftigt, mit der Rechtsprechung, mit dem Alltag, mit dem, was ich erlebe und auch versucht, auch den Betroffenen eine Stimme immer wieder zu geben.
Und das haben Sie ja in Form einer fiktiven Figur. Da gibt's diesmal so eine Geschichte, die zieht sich durchs Buch von Lisa M. und ihrem Mann Mirko. Das fängt so als ganz große Love Story an und dann macht er seine Frau immer kleiner, quält sie und missbraucht sie und das Umfeld sieht auch zu, ohne einzuschreiten und das führt schließlich dazu, dass er sie tötet. Was ist so typisch an dieser Geschichte?
Also es ist eine fiktive Geschichte, aber sie kommt eigentlich andauernd vor. Also genau diese Strukturen, dass ja eben erstmal eine große Liebe ist und dann gibt es so wie so ein Netz, das sich langsam um diese Frauen herumspinnt, die Isolation, auch das Zuschauen der anderen, vielleicht sogar eine Intervention anderer Personen, aber die nützt erstmal nichts und eben dieses Gefangensein eigentlich in dieser Beziehung. Und dann eben die dann immer mehr eskaliert und ja, am Ende geht diese Geschichte ja auch tödlich aus, die Frau stirbt. Und mir war es wichtig, genau diese Geschichte zu erzählen, weil sie fängt an mit dem ganz normalen Sexismus, den eben jede weibliche Person in ihrem Leben erlebt. Ja, also das fängt eben an mit der Erziehung, mit ja, kleine sexuelle Übergriffe, Gewalt vielleicht auch mal zu Hause, auf der Straße. Und ich würde sagen, es ist eigentlich ein sehr typisches Frauenleben. Glücklicherweise enden natürlich nicht alle so, aber diese Gewaltbeziehungen funktionieren so. Und ich schreibe ja auch einmal in meinem Buch, das ist wie so ein geheimer Plan, dem diese Männer folgen. Und es ist wirklich erstaunlich, wie häufig sich diese Geschichten ähneln.
Und Sie zeigen ja in dem Buch auch noch andere Orte, an denen Frauen in Gefahr sind, im öffentlichen Leben, auf Straßen, beim Arzt, beim Physiotherapeuten. Aber der schlimmste Ort scheint ja doch das Zuhause zu sein. Das sagen Sie ja auch in dem Buch. Ist das wirklich so?
Also die Statistik beweist das. Das ist so, das ist auch immer noch so. Und dennoch, also wäre es ja auch dann ganz gut, wenn es nur zu Hause wäre. So ist es aber nicht, sondern es gibt eben auch die Gewalt auf der Straße. Es gibt die sexuellen Übergriffe am Arbeitsplatz. Es gibt sie, also ich meine, über MeToo haben wir ja unglaublich viel davon auch jetzt gehört. Und also eigentlich jeden Monat gibt es einen neuen Bereich, in dem es diese Aufdeckungen gibt. Und sie beginnt eben meines Erachtens in diesem alltäglichen Sexismus, der sich zum Beispiel ja auch im Film wieder darstellt. Ja, also wir sehen andauernd Frauenmorde, kein Krimi kommt ohne einen Frauenmord aus. Aber wir hören, und auch darum geht es mir, wir hören eigentlich niemals die Betroffenen und ihre Sicht. Und das ist so unglaublich wichtig auch, dass wir endlich anfangen, dazu zu hören und dass wir ja auch anders damit umgehen, dass wir solidarisch sind, dass wir auch endlich wütend darüber werden, dass es immer noch diese fürchterliche Gewalt gibt.
Ich fand besonders schlimm, dass das Buch heißt ja Gegen Frauenhass. Und Sie zeigen ja auch, dass dieser Hass tatsächlich irgendwie so ein Hauptmotiv ist, aus dem diese Gewalt gesteht. Die setzt sich ja dann fort. Also nicht gerade Hass, aber so eine Art Verachtung im Folgenden, was dann passiert, wenn die Frauen sich an die Polizei wenden oder auch vor Gericht. Das erleben Sie ja auch mit. Wie kann das sein?
Also ich glaube, wir haben ein ganz strukturelles Problem in dieser Gesellschaft und das ist eben diese, ich würde ja sagen, die Gewohnheit der Verachtung, dass wir eben gelernt haben und auch alle, egal ob wir Frauen oder Männer oder ein anderes Geschlecht haben, alle mit dieser Wertung aufwachsen. Das zieht sich eben dann natürlich auch durch alle Behörden, durch die Politik, überall erleben wir das jeden Tag und ich glaube, wir brauchen ein echtes Umdenken. Ja, wir brauchen ein Umdenken. Wir müssen über Täterstrategien sprechen, über Männlichkeit. Ja, dass Männlichkeit eben auch bedeutet, Gewalt auch ausüben zu dürfen. Ja, also natürlich möchte niemand in diesem Staat, dass Frauen getötet werden. Aber, dass eben Frauen auch um ihre Sicherheit bemüht sein müssen und dass sie eben bestimmte Dinge nicht tun können, wie es Männer tun können, hält sie, würde ich sagen, auch davon ab, andere Dinge zu tun. Also wenn man immer so ein bisschen auch vorsichtig sein muss, kann ich jetzt mit meinem Chef irgendwie schnell mal was aus dem Hotelzimmer holen oder nicht? Oder kann ich mit denen ausgehen? Oder wie komme ich eigentlich nachts nach Hause? Das hindert Frauen auch am Fortkommen und das ist einfach, weil wir in einer zutiefst patriarchalen Gesellschaft leben.
Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine ganz andere Kultur des Umgangs miteinander und müssten schon bei ganz kleinen Menschen sozusagen anfangen.
Ja, also ich glaube, wir können ganz schnell etwas gegen diese Gewalt tun, indem man da eben die Behörden besser aufstellt, indem man mehr Kapazitäten schafft für auch Frauenhäuser. Ja, was ist das für eine Gesellschaft, in dem es nicht genug Frauenhausplätze gibt oder Frauenberatungsstellen? Also all das, das können wir einfach mit etwas mehr Geld sehr viel schneller lösen. Aber am Ende brauchen wir einen gesamtgesellschaftlichen Wandel und also ich glaube, wir brauchen auch ein Denken an eine Gesellschaft, die tatsächlich auf Freiheit und Solidarität und Gleichstellung aufbaut.
Ich habe aber den Eindruck, dass das Thema jetzt doch präsenter ist seit ein paar Jahren. Ich hatte erst in der Sendung gestern ein Stück über den neuen Roman von Susie Miller, dieser australischen Autorin, die ja mit Prima Facie da auch dazu geschrieben hat und die auch zitiert hat, dass sogar eine Richterin in London aus ihrem Stück neuerdings immer zitiert, wenn es um Vergewaltigungen geht. Also da scheint ja ein bisschen was an Bewusstseinswandel stattzufinden. Erleben Sie das auch so? Haben Sie da was angestoßen auch mit Ihrer Arbeit?
Da haben ganz viele was angestoßen. Also, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, dass ich das angestoßen habe. Aber ja, ich glaube, es passiert was. Es gibt eine größere Öffentlichkeit dafür. Und auch schon seit ein paar Jahren. In der Pandemie war es ja auch sofort, hat auch Frau Merkel gesagt, oh, wir müssen jetzt aufpassen, was eigentlich zu Hause mit den Frauen passiert. Ich glaube, es gibt ein Bewusstsein dafür. Das Erschreckende ist aber, dass sich die Zahlen nicht ändern. Wir haben gerade heute neue Zahlen aus Brandenburg. Da ist die häusliche Gewalt nochmal um 8% gestiegen im letzten Jahr. Und das ist insgesamt so. Wir haben eher mehr, auch mehr schwere Gewalt. Und deswegen, genau, gibt es eine Öffentlichkeit. Aber man muss auch sagen, wir erleben auch einen Backlash, auch in den Gerichtssälen. Das hat viel mit den rechten Bewegungen zu tun, die ja neben ihren Rassismus vereint ihr massiver Antifeminismus. Und auch das, also der Kampf gegen Gewalt gegen Frauen ist auch ein Kampf gegen rechte Bewegungen und gegen all das, was eben rechts und diese konservativen Bewegungen auch, die alle versuchen, wieder auf die Kleinfamilie zurückzugehen, die ja Gewalt gegen Frauen nur dann thematisieren, wenn es quasi von dem Fremden ausgeht. Auch das ist ja beliebt zu sagen, das sind die anderen, aber wir sind es nicht. Und Gewalt gegen Frauen passiert aber überall, also auch in allen Gesellschaftsschichten und alle Herkünfte, das unterscheidet sich nicht. Also das wirklich wahrzunehmen und nicht immer nur diese Zahlen, die dann alle einen kurzen Moment erschrecken, aber nicht fundamental etwas ändern. Darum habe ich dieses Buch geschrieben.
Christina Klemm, alles Gute für Sie und vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Und das Buch von Christina Klemm gegen Frauenhass ist bei Hansa Berlin erschienen. Und hier geht's jetzt weiter mit meiner Kollegin Simone Miller, die mit dem Soziologen Jens Beckert über sein Buch Verkaufte Zukunft spricht.
Herr Beckert, herzlich willkommen. Jens Beckert ist Wirtschaftssoziologe, auch Leiter des Max-Planck-Instituts. Und die zentrale These dieses seines neuen und nominierten Buches Verkaufte Zukunft ist diese hier. Es sind die Machtverhältnisse und es sind die Anreizstrukturen unseres Kapitalismus, die eine wirksame Klimapolitik nach wie vor verhindern. Herr Beckert, jetzt könnte man ja sagen, gut, dass die Wirtschaft kein Interesse an wirksamer Klimapolitik hat. Das liegt recht nahe, das kann man sich recht leicht ausrechnen. Und Sie zeigen das auch nochmal in deprimierender Klarheit und Klarsicht in diesem Buch. Aber was ist mit der Politik? Da müsste es doch eigentlich ganz anders aussehen, denn die Politik ist ja geradezu dazu beauftragt, der Wirtschaft Rahmenbedingungen zu setzen, sie zu begrenzen, sie zu gestalten im Sinne der grünen Transformation. Warum tut sie das nicht? Wie dieses krasse Politikversagen erklären?
Die Aufgabe der Politik ist, Rahmenbedingungen zu setzen, Schaden abzuwenden von der Bevölkerung. Gleichzeitig ist die Politik abhängig von der Loyalität der Bevölkerung, aber die Politik ist auch abhängig natürlich von einer prosperierenden Wirtschaft. Das erklärt, weshalb die Politik nicht einfach Unternehmen sagen kann, also die fossilen Geschäftsmodelle müssen jetzt von heute auf morgen aufgegeben werden. Für die Bevölkerung geht es um die Verteilung von Verlusten häufig aus einer politischen Perspektive. Effektiver Klimaschutz bedeutet Einschränkungen für die Menschen. Es muss verzichtet werden auf Dinge. Es sind bestimmte Dinge nicht mehr möglich. Es können etwa in bestimmten Gebieten können keine Häuser mehr gebaut werden. Es fallen hohe Kosten an. Das ist politisch unattraktiv. Vor allen Dingen ist es deshalb politisch unattraktiv, weil zwar die Kosten jetzt im Moment sofort anfallen, aber die Ergebnisse dieser Politik häufig erst sehr viel später dann sichtbar werden. Also zu einem Zeitpunkt, zu dem die Politiker selbst, die das zu verantworten haben, auch gar nicht mehr dann dafür gepriesen werden können, dass sie eine so vorausschauende Politik betrieben haben. Es ist die Kurzfristigkeit, die hier eine wichtige Rolle spielt. Und als letzter Punkt, man muss sich schon vor Augen halten, dass die Klimatransformation, vor der wir stehen, einfach eine riesige Aufgabe ist, sowohl finanziell als auch von der Logistik her. Also es müssen Infrastrukturen, die teilweise über 100 Jahre gewachsen sind, die müssen völlig auf den Kopf gestellt werden mit riesigen Investitionssummen. Dafür muss das Geld mobilisiert werden, was sehr schwierig ist. Aber es muss auch auf einer ganz praktischen Ebene bewerkstelligt werden. Sie kennen vielleicht die Zahl, dass es von der Antragstellung bis zum Laufen eines Windrads in Deutschland 6 Jahre dauert. Und das hat eben auch etwas zu tun, einfach mit der vorhandenen Planungskapazität eines Staates.
Sind jetzt also viele Facetten dieses Politikversagens, dann kann man sich ja fragen, aber was ist dann eigentlich mit der Gesellschaft, wenn es wirklich um alles geht, also um die Lebensgrundlagen der gesamten Menschheit, die da auf dem Spiel stehen? Warum erleben wir dann kein Klima 68? Warum ist die Klimabewegung nicht noch viel breiter, viel lauter, viel wirksamer? Eigentlich könnte man ja fast erwarten, angesichts der Tatsache, dass es auch um die Zukunft unserer aller Kinder geht, dass die ganze Welt Kopf steht. Warum passiert das nicht?
Ich glaube, zum einen gibt es da auch wieder diesen Aspekt der Kurzfristigkeit. Ja, also wir denken zwar möglicherweise an unsere Kinder dabei, aber die Kosten, die dafür aufzubringen sind, sind kurzfristig und wir versuchen, diesen Kosten weitgehend zu entgehen. Also es gibt ja die Vorstellung, dass man durch Verhaltensänderung der Klimakrise gerecht werden könnte. Und da zeigen Ergebnisse, dass auch Menschen, die im Prinzip sehr gut wissen, welche Gefahr in dem Klimawandel liegt, ihr tatsächliches Verhalten nur minimal ändern.
Verhaltensänderungen werden nicht mehr fliegen, weniger Fleisch essen, solche Dinge.
Solche Dinge. Es wird an Teilen reduziert. Also natürlich gibt es Menschen, die weniger fliegen oder die weniger Fleisch essen. Aber Forschungen zeigen, dass wenn in einem Bereich so etwas gemacht wird, in einen anderen Bereichen, dann man denkt, naja gut, jetzt habe ich ja schon in dem Bereich ja, mich darum gekümmert und dann muss ich mich um den anderen, also dann kann ich ja an anderer Stelle sozusagen üppig leben.
Jetzt habe ich das Schnitzel nicht gegessen, jetzt fliege ich nach Marseille.
Genau. Ich glaube, es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich eigentlich aus einer soziologischen Perspektive fast noch interessanter finde. Und das ist, wenn wir über die Rolle von Konsum in unserer Gesellschaft sprechen, dass nämlich unsere Gesellschaften ganz stark über Konsum und über Vergleich von unseren Konsummöglichkeiten organisiert sind. Ich finde es interessant zu sehen, wenn man sich anguckt, wann die Treibhausgasausstöße massiv angestiegen sind, dass das nämlich in den 40er und 50er Jahren geschieht, genau in dem Augenblick, in dem in Deutschland das Wirtschaftswunder geschieht, also Konsum wirklich eine riesige Rolle beginnt zu spielen und erreichbar wird für ganz viele Menschen. Und das ist natürlich die Phase auch, in der viele der Konflikte, die die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts charakterisiert haben, befriedigt werden können. Und sie werden befriedigt über den Konsum und die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs. Dieser soziale Aufstieg, das immer mehr gewissermaßen, ist also Teil der sozialen Strukturen unserer Gesellschaft. Und dagegen anzugehen, also Menschen zu sagen, es geht nicht mehr um Zuwachs, sondern es geht um Verluste in der Zukunft. Ja, da weiß niemand, wie man das politisch organisieren will.
Ja, weil Konsum Teil des guten Lebens ist und Konsumptionsmuster ja auch individualisieren. Das heißt, wir haben es eigentlich mit einem systemischen Totalversagen zu tun, könnte man sagen. Die Wirtschaft, die Politik, die Gesellschaft, alle möglichen Transformationsachsen mobilisieren nicht genügend. Und gleichzeitig, auch das zeigen Sie in Ihrem Buch nochmal sehr klar, ist die Klimaerwärmung ja nur ein Teil der gesamten ökologischen Katastrophe. Also man könnte sagen, wir jagen eigentlich in vollem Tempo auf einen Öko-Kollaps zu, einfach weil die Überausbeutung unseres Planeten ja immer noch an Fahrt aufnimmt. Da liegt ja eine Schlussfolgerung sehr nahe, und zwar wir müssen aus dem wachstumsgetriebenen Kapitalismus aussteigen. Es hilft nur eins, nämlich uns gesund schrumpfen. Sind wir dann also an dem Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen jetzt schnellstmöglich alle davon überzeugen, den Kapitalismus zu verlassen?
Also im Prinzip, mir ist das schon sympathisch. Also ich glaube tatsächlich, dass ein System, das auf ständiges Wachstum ausgerichtet ist, nicht mit den endlichen Ressourcen unseres Planeten vereinbar ist. Aber gleichzeitig, und man hört das natürlich in der Klimadiskussion auch oft, ja, jetzt müssen wir den Kapitalismus abschaffen, bin ich extrem skeptisch dem gegenüber. Weil ich mir immer die Frage stelle dann, wer ist denn dieses Wir, das das tun soll? Ja, es gibt ja nicht die sozialen Bewegungen, die jetzt wirklich sagen würden, also wir sollten ein anderes System haben. Ja, und selbst wenn es ein anderes System gäbe, wäre dieses System denn besser in der Lage, auf diese Gefährdungen zu reagieren? Insofern denke ich, dass wir einfach für eine realistische Klimapolitik davon ausgehen müssen, dass wir in diesen Strukturen, die wir haben, operieren müssen. und dann politisch sehen müssen, wie kann innerhalb dieser Strukturen das Bestmögliche erreicht werden.
Sie sagen also, wir müssen alles Möglichste tun, was eben politisch jetzt auch realisierbar ist. Was wären denn dann aus Ihrer Perspektive die allerwichtigsten Schritte, die jetzt klug, wirksam, aber auch möglich sind, umzusetzen?
Also ich glaube, der allererste Schritt ist, dass wir uns einstellen müssen auf eine Welt, die 2,5 bis 3 Grad im Durchschnitt wärmer wird. Wir werden nicht an den Pariser Klimazielen Halt machen. Die ganzen Prognosen, ja, der Vereinten Nationen und so weiter gehen genau in diese Richtung. Und wir wissen, dass das enorme Veränderungen in unserem Leben durch einfach die Zunahme von Extremwetterereignissen und auch dauerhaften Veränderungen von Trockenheit und Anstieg des Meerwasserspiegels zur Folge hat. Wir müssen Gesellschaften darauf vorbereiten, sowohl im technologischen Sinne, also wir brauchen Dämme, die schützen vor Wasser, wir brauchen einen vernünftig funktionierenden Katastrophenschutz und so weiter. Aber wir müssen Gesellschaften auch möglichst gut sozial resilient machen dafür, weil eine solche Situation ist natürlich eine Situation, in der soziale Konflikte sehr viel stärker zum Ausdruck kommen. Ja, gibt es ja auch Anzeichen für, selbst in Europa, wenn Sie an die Bauernkonflikte, ja nicht so sehr jetzt in Deutschland, aber in den Niederlanden etwa denken, ja, wo es genau ja um die Verteilung von Lasten, ja, der Klimapolitik geht, dann sehen Sie, dass da eine enorme Herausforderung für Fragen der sozialen Integration oder der Konfliktbearbeitung steht. So, und das Zweite ist natürlich, dass wir darauf hinaus müssen, möglichst gut Klimaschutz zu betreiben. Und hier gehe ich wieder aus von Macht- und Anreizbedingungen. Und das heißt, die Frage ist, wie können etwa für die Wirtschaft Anreizbedingungen geschaffen werden, die Investitionen in den Klimaschutz erhöhen? Und das Gleiche gilt auch für die Bevölkerung. Was sind denn Anreizstrukturen für die Bevölkerung, eine größere Akzeptanz von Klimaschutzpolitik zu entwickeln? Und um ein Beispiel zu nennen, auch aus der Wissenschaft bekannt, wenn man beim Aufstellen von Windrädern die lokale Bevölkerung beteiligt an den Einnahmen, die aus dieser Energieerzeugung erzielt werden, dann steigt auch die Bereitschaft, ein solches Windrad in seiner Nähe zu tolerieren. Ja? Wir können auch über das Klimageld sprechen. Also ein sozialer Ausgleich für die Belastungen, die mit Klimaschutz verbunden sind, die ganz stark sich bei den unteren sozialen Schichten konzentrieren, ist eine absolut zentrale Voraussetzung für den Erhalt von Zustimmung für Klimaschutzpolitik.
Vielen Dank, Jens Beckert, für diesen klimapolitischen Anstoß, für dieses Gespräch. Das Buch von Jens Beckert ist bei Surkamp erschienen. Und wir machen jetzt einen fliegenden Wechsel hin zu Andrea Gerg im Gespräch mit Ines Balti und Frank Sattelitsch.
Wir haben jetzt hier ein absolutes Novum bei den Sachbuchnominierungen, denn der Titel Jahrhundertstimmen, das ist nicht etwa eine Kulturgeschichte des Bel Canto oder sowas, sondern es ist tatsächlich eine Sammlung von Stimmen, die dieses Jahrhundert geprägt haben oder durch deren Stimme auch längst Vergangenes und manchmal auch Vergessenes wieder ganz lebendig wird. Hören wir doch gleich zum Anfang mal rein.
Darf ich nun fragen, welchen Gewinn, sehr verehrter Doktor, haben Sie aus der Immigration gezogen? Welche neue Eindrücke haben Sie bei dieser Gelegenheit gewonnen?
Ja, Herr Ballinger, die Eindrücke und der Gewinn, den man zieht, der besteht darin, dass man zunächst einmal kurz und klein geschlagen wird. Sie müssen fragen, dass Sie werden fragen und können fragen, worin der Gewinn ist. Ich versichere Sie, zunächst sagen Sie, ist gar kein Gewinn. Zunächst bestreiten Sie das. Wenn Sie herausgehen, wie ich, aus einer guten und mich tragenden Praxis, aus dem Rahmen der Familie herausgerissen werden und dann draußen leben, unter Menschen, deren Sprache Sie nicht kennen, wo ist der Gewinn?
Das war der Schriftsteller Alfred Döblin im Jahr 1947, sichtlich entnervt von der anmaßenden Frage des Journalisten. Ein Prachtstück aus dieser Hörbuchedition. Und bei mir auf dem Podium sind gleich zwei Leute, die das maßgeblich begleitet haben. Ines Geipel, Professorin an der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin und Autorin zahlreicher Bücher, unter anderem zur DDR-Literatur und Geschichte. Sie hat bei den Jahrhundertstimmen sozusagen, ich sag's mal flapsig, als Expertin Ost mitgewirkt. Und Hans Sarkowitsch, Publizist, viele Jahre Leiter der Kultur und des Hörspiels beim Hessischen Rundfunk. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
Hallo.
Vielen Dank.
Das ist ja jetzt schon Teil 2 dieses Großprojekts Jahrhundertstimmen. Es gibt auch noch Ableger und gerade eben ist das auch mit dem Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie das besondere Hörbuch ausgezeichnet worden. Und das ist ja auch wirklich was Besonderes. Wie ist das entstanden, Hans Sarkowitsch? Saßen Sie da mit Christiane Colorio beim Äppler und haben gedacht, so jetzt machen wir mal was richtig Verrücktes?
Da wir uns in München getroffen haben, war das eher ein Weißbier als ein Äppler. Aber die Idee war, nach Lyrikstimmen, Erzählerstimmen, die schon ediert waren, doch auch mal die Stimmen, die das historische Geschehen, die Wirtschaft, die Politik, die Kultur, aber alles, was so im Leben eigentlich umfassend ist, zu dokumentieren von 1900 bis 1945 und jetzt im zweiten Teil von 1945 bis 2000 und das Ganze aber in Kapitel zu teilen und dann auch entsprechend zu kommentieren, so dass man also auch versteht, in welchem Zusammenhang diese Töne eigentlich stattgefunden haben. Und es sind die wichtigen Stimmen, natürlich, da ist Willy Brandt dabei und auch andere wichtige Politiker und Politikerinnen. Aber es sind auch, zum Beispiel ist es die ehemalige Betriebsratsvorsitzende eines Werkes, das in der Nähe von Berlin abgewickelt wurde. Das ist auch eine Jahrhundertstimme, weil die etwas zu erzählen hat. Also da sind wir sehr offen gewesen. Aber wichtig war, dass wir diese letzten 55 Jahre im zweiten Teil möglichst umfassend verfolgen können und auch überraschende Erkenntnisse ziehen, wie zum Beispiel aus dem O-Ton von Alfred Döblin, der nun deutlich macht, wie mit der Emigration im Westen umgegangen wurde, mit dem Exil, dass man glaubte, das sei so eine Art touristische Reise gewesen, mal nach Frankreich, in die USA. Und Döblin hat ja auch die Konsequenzen daraus gezogen und ist dann wieder nach Frankreich gegangen, ist nicht in Deutschland geblieben.
Das Ganze, Sie haben es schon gesagt, ist ja sehr gut kommentiert und eingebettet. Da gibt es immer wieder so Berater, sage ich mal, die auftreten. Diesmal ist Ines Geipel dabei. Frau Geipel, was hat Sie gereizt daran, da mitzumachen?
Zu lernen. Es ist natürlich ein unglaubliches Gesellschaftspanorama auch, was hier zusammenkommt. Sie haben ja die Bandbreite schon genannt, Herr Sarkowitsch. Und was ich dabei auch sehr reizvoll fand, nicht nur, dass die Originale, ja, sind, das ist ja ein Thema, ja. Wer ist hier noch ein Original? Nochmal aufstehen, sondern dass man natürlich eine gesamtdeutsche Geschichte zu hören bekommt, die in dem Sinne durch die Originale auch unhintergehbar ist, ja. Also viel Streit haben wir nach wie vor, wie das so ist mit Ost und West. Und ich finde schon, wenn man sich die Zeit nimmt und da reinhört, kriegt man schon auch nochmal ein Stück Realität, ja, durch die Stimmen, durch das natürlich, was gesagt wird, präsentiert. Was mir aber auch wichtig ist, weil Sie fragen, warum, ich wollte Teil einer Big Band sein. Es ist ein Projekt, es sind 5 Herausgeber, es ist ein großer Verlag dahinter, es ist ein wirklicher Megastoff, der da gestemmt werden musste und ausjustiert werden musste, und das war ein reines Glück. Also diese Arbeit war eine reine Glücksveranstaltung.
Das hat ja einen unglaublichen Sog, finde ich. Also wenn man anfängt schon mit der ersten CD, dann kann man eigentlich gar nicht mehr aufhören, weil das alles so plastisch und nah auf einmal wird und sicher auch durch diese Komposition, die Sie da finden. Wie machen Sie das, Hans Sarkowitsch, mit Ihren Leuten, dass das so eine tolle Dramaturgie entwickelt?
Naja, wir waren ja ein Team, also nur Ulrich Herbert, Ines Geibel dazu, Michel Krüger, Christiane Colori und ich. Also wir haben es im Team überlegt, wie kann man da rangehen, und es sind dann nicht nur Einzelkapitel, sondern es gibt auch Linien, die sich komplett über die 55 Jahre durchziehen. Zum Beispiel die Frage, wie mit der NS-Vergangenheit und mit den Nazi-Verbrechen nach 1945 im Westen umgegangen wurde und im Osten umgegangen wurde. Ulrich Herbert sagt an einer Stelle in einem Kommentar, man glaubt gar nicht, wie antisemitisch die 50er Jahre waren in der Bundesrepublik. Und das ist mir auch erstmal wieder klar geworden, als ich diese Töne gehört habe, dass da wirklich ein tiefer Antisemitismus drin war, der sich in vielen Verzweigungen entwickelte. Und das geht, wenn man sich diese Zeit vornimmt, bis in das Jahr 2000, bis zur Entschädigung der Zwangsarbeit. Also das ist eine Linie, denn die Frage, wie wir hatten vorhin ja hier schon das Thema mit dem Hass gegen Frauen. Das heißt, wie hat diese Emanzipation im Osten und im Westen stattgefunden? Und man merkt, wie schleppend das Ganze war, wenn man das Ganze mal auf die Zeitachse setzt und auch schaut, was ist denn in einzelnen Jahren passiert? Das macht natürlich die Sache sehr spannend, vor allem, wenn man dann halt sich dann auch in die Popkultur begibt und so weiter. Man kann einzelne Entwicklungslinien herausarbeiten und die dann auch mit Tönen dokumentieren. Und das gibt Zusammenhänge, die mir auch bei der Arbeit und auch den Kolleginnen und Kollegen, die mitgewirkt haben, dann neu und fremd waren.
Also ein Geschichtsbuch zum Hören, so wird es ja auch genannt. Und erst dachte ich so, komischen Hörbuch bei den Sachbuchnominierten. Aber wenn man es dann gehört hat, denkt man sich, eigentlich müsste bei fast jedem Geschichtsthema auch so eine CD dabei liegen. Wäre das was für Sie? Machen Sie das ab jetzt, Frau Geif?
Naja, wir sind ja auch ein Doppler in dem Sinne. Ja? Also es ist der Ton und das Buch. Es gibt ja doch ein Booklet, das ist immerhin 120 Seiten dick. Es liegt was vor.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, dass die wenigsten dieser Töne, die auf der Edition sind, gedruckt vorliegen. Und selbst die gedruckt vorliegen, da lohnt es sich noch, die Druckfassung mit der gesprochenen Fassung zu vergleichen. Denn meistens wurde in der gedruckten Fassung dann nochmal dran gearbeitet, während die gesprochene Fassung was Spontaneres hat und vielleicht auch was Echteres dann als die dreimal redigierte Druckfassung.
Geschichtsbuch zum Hören, habe ich schon gesagt, aber es ist auch ein Stück Rundfunkgeschichte. Was gibt's denn da noch so, was so akustisch und technisch auch wirklich bemerkenswert ist?
Also ich glaube, die witzigste Geschichte ist das Gedicht von Johannes R. Becher, DDR-Staatsdichter, auf den Tod von Stalin. Der hält also ein Gedicht in größtem Pathos, das man sich vorstellen kann, auf Stalin. Und sie haben ein Band verwandt, auf dem früher eine Hitlerrede war. Und das wurde nicht komplett gelöscht. So dass man also jetzt das Lob von Stalin hört und im Hintergrund ganz leise Hitler. Wir wissen jetzt nicht, ob das Absicht war von demjenigen, der daran gearbeitet hat, oder ob man einfach Material verwertet hat, weil es kein anderes Band gab zu der Zeit. Aber solche Dinge sind natürlich ganz interessant und die regen auch nochmal an, um darüber nachzudenken. Und wir haben ja auch viel Material aus Archiven, die nicht zu den Rundfunkanstalten gehören. Also der Honecker U-Ton zum Beispiel war ja aus dem SED-Archiv, aus dem ehemaligen. Oder wir haben auch Mielke 1988, als er ankündigt, was mit den 80.000 Internierten passiert, falls ein Umsturz kommt. Da sitzt er vor seinen Stasi-Leuten und erzählt, wie die alle verhaftet und wie man das transportiert und welcher LKW dahin fahren muss und welcher dahin, um die Gefangenen dahin zu bringen. Diese Planungen, die da intern waren, was bei einem Umsturz, bei einem Einmarsch des Westens passieren sollte, das sind auch alles interne O-Töne.
Ines Geipel und Hans Sargowitsch, vielen Dank für dieses Gespräch. Und die Jahrhundertstimmen, alle Teile, aber natürlich auch der jetzt für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist, sind beim Hörverlag erschienen. Und ich übergebe jetzt wieder an Simone Miller, bei der jetzt Tom Hohler zu Gast ist mit seinem Bild-Essay-Band circa 1972.
Tom Holert ist Autor, ist Kunsthistoriker, Kunstkurator und nominiert für den Leipziger Buchpreis ist das druckfrische circa 1972 ein 500 Seiten starkes Prisma des Jahres 1972. Und da liegt Tom Holert die erste Frage sehr nahe. Warum genau 1972 und die umliegenden Jahre? Was macht diesen Zeitraum so faszinierend, dass wir da nochmal so tief eintauchen sollten in die Materie?
Ja, die Frage ist naheliegend. Ich hätte sie gerne beantwortet mit einem Hinweis auf die pure Kontingenz dieser Entscheidung, sich mit diesem Zeitraum zu beschäftigen. Und tatsächlich spielt die Nicht-Zweckgeleitetheit, die fehlende Ursächlichkeit sozusagen auch eine gewisse Rolle in dieser Entscheidung. Es gibt zwischen Zufälligen und dem Zweckgerichteten natürlich eine Verbindung, aber ich sehe hier, also in dieser Entscheidung, meiner persönlichen Entscheidung, sich mit diesem Jahr oder mit diesem Zeitraum zu beschäftigen, keine Notwendigkeit, sondern eher eine tatsächlich von Zufällen geleitetes Interesse, das ich dann aber in dem Moment, in dem ich mich auf diesen immer mehr mit diesem Zeitraum beschäftigt habe, konsolidiert hat gewissermaßen und für mich ein Interesse an der Frage geweckt hat, was bedeutet es eigentlich, über einen Zeitraum zu schreiben, der in gewissermaßen antiklimaktisch ist, der im Schatten eines zentral als Zäsur gesetzten oder angesehenen Datums wie dem von 1968 zu stehen scheint, wie die sozialen Bewegungen, der politische Aufbruch, die kulturellen Revolutionen in den Jahren nach 68 auch an ihren inneren Widersprüchen und an ihren teilweise sehr manifesten Konflikten, an ihrer Konfliktualität zu scheitern drohten und auch zu einem großen Teil auch scheiterten. Gleichzeitig ist diese Zeit aber auch versehen mit einer gewissen Vorstellung von einem immer noch möglichen Denken in Kategorien der Moderne und des Fortschritts und der Utopie. Ich habe das Buch im Laufe des Jahres 2021 geschrieben und als dann das 2022, das 50-jährige Jubiläum des Jahres 1972 anstand, gab es eine ganze Reihe von Maßnahmen, dieses Jubiläum zu begehen in den Tageszeitungen, also in der FAS oder in der Süddeutschen Zeitung. Und da herrschte doch eine gewisse Nostalgie geradezu vor für ein Zeitalter der blühenden Sozialdemokratie in Deutschland, jetzt auf Deutschland bezogen. Und all das, was da an Optimismus und an Beginn der sozusagen Postmoderne zu spüren war, das scheint die Erinnerung an diese Zeit zu dominieren. Es gibt natürlich auch andere Aspekte und auf die bin ich dann immer zunehmend weiter gestoßen. Ich habe mich zunehmend abgewendet, bin abgelenkt worden von dieser Sicht auf diesen Zeitraum und habe mich gewissermaßen an die Peripherien begeben.
Und da müssen wir unbedingt weiter drauf eingehen, auf die Machart des Buches, weil es ja wirklich gerade nicht der klassisch argumentative Sachbuchtext auf 250 Seiten, sondern es ist ein wahres Feuerwerk an Zeitzeugnissen, das Sie da versammeln, an Fotografien, an Zeichnungen, Plakaten, Büchern, Filmen, Gefängnisnotizen, Kunstwerken. Und diese Zeitzeugnisse, die kommen aus aller Welt, aus allen Richtungen auf einen zu und sie legen gewissermaßen die Spur für diese 500-seitige Suche. Was lernen wir denn, was sehen wir denn in diesen Umschweifen, Abschweifungen, Exkursen, auch in diesen Zeitzeugnissen, was wir vielleicht in so einem klassischen Text eben nicht sehen würden?
Ein Begriff, den ich vorausstelle, ist der des Chronotopos, also des Zeitraums. Ein Begriff aus der Erzähltheorie des russischen Literaturwissenschaftlers und Kulturtheoretikers Michael Bachtin, den ich sehr hilfreich fand und den nicht nur ich hilfreich finde, sondern viele andere Autorinnen und auch Historikerinnen auch, unter anderem Karl Schlögel, der diesem Chronotopos also auch über ein einzelnes Jahr in den 30er Jahren in Moskau geschrieben hat. Mir ist diese Idee einer gewissermaßen einer Verschränkung von räumlichen Aspekten und zeitlichen Aspekten zur Methode geworden, die ich dann gemeinsam auch mit dem Designer Elias Erkan und dem Verlag weiterentwickelt habe. Das heißt, das Buch sollte genutzt werden, gelesen werden wie eine Architektur, durch die man sich lesend begibt.
Und es macht auch insofern Sinn, als die Vernetzung und die Globalität ja damals auch in den politischen Bewegungen so zentral war. Also das Buch zeigt eben sehr schön auf, wie damals Formen der Militanz, der politischen Selbstverständnisse, der Emanzipationstheorien, auch der politischen Strategien entwickelt wurden, eben auf einem globalen Niveau und im globalen Rahmen geteilt wurden. Und es gibt aber vielleicht ein Thema, habe ich mir überlegt, dass man wie so eine Art Glutkern ausmachen könnte, themenübergreifend und eben auch länderübergreifend. Und das ist die Frage der Gewalt. Also diese These, dass man es mit verschiedenen Formen der Gewalt, mit offenen und verdeckten zu tun habe und deren Ursachen bekämpfen müsse, die trifft man immer wieder. Warum war diese Frage der Gewalt damals so zentral, auch in den Peripherien?
Ja, die Bedeutung der Gewalt als Begriff wie als Phänomen ist natürlich kein Alleinstellungsmerkmal dieses Zeitraums, ca. 72. Aber mir ist aufgefallen, wie es eine gewisse Konjunktur der Reflexion auf Gewalt in der Philosophie, in der Soziologie gegeben hat, die erstmalig an einem Begriff der strukturellen Gewalt gearbeitet hat, auch einer Gewalt der Institutionen, die von den Institutionen herrührt, immer begleitet von der Frage, und wir befinden uns immer noch in einer Zeit, in der antikoloniale Kämpfe herrschen, in der die Militanz der schwarzen Bewegung in Bürgerrechtsbewegung oder Postbürgerrechtsbewegung in den USA eine globale Ausstrahlung hat, in der es weiterhin also eine revolutionäre Bewegung zwischen Hanoi und Beirut gegeben hat, die natürlich ihren ganz eigenen Begriff von Gewalt entwickelt haben, einer politischen Gewalt, die einerseits nach einer Legitimität gesucht hat und gefragt hat und aber auch natürlich permanent delegitimiert wurde. Und vielleicht nicht ohne Grund war diese Frage auch deshalb natürlich so präsent, weil die Gewalt in der Welt und die Gewalt in einer spektakulären Variante eines erstmals also auch global medialisierten terroristischen Gewaltgeschehens natürlich für eine ganz andere Aufmerksamkeit gesorgt hat. Gleichzeitig war das Jahr 1972, oder dieser Zeitraum um 72, das Jahr mit der größten Häufigkeit an Flugzeugentführungen. Und es gab furchtbare terroristische Anschläge in München, in Lod am Flughafen und Tel Aviv und an anderen Orten. Und es gab auch in der radikalen Linken wie in der Rechten also eine Neigung hin zu sektenhaften Gewaltexzessen oder einer Gewaltkult, der im Japan dazu geführt hat, dass der deutsche Begriff Gewalt in den Diskurs der japanischen Linken eine besondere Rolle spielte als Import aus einem irgendwie für besonders bedeutsam gehaltenen Kulturraum.
Kein besonders rühmlicher Export der Begriff Nein. Gewalt. Rückwendungen auf bestimmte zeitgeschichtliche Episoden sind natürlich immer auch indirekte Gegenwartsdiagnosen, ein Stück weit zumindest. Und es ist interessant, dass Sie sagen, dass wir heute profitieren könnten von den Ressourcen der damaligen politischen Bewegungen und ihrer Selbstverständnisse. Wenn Sie das sagen, was meinen Sie dann mit Ressourcen und wofür können wir die lernen? Inwiefern können die uns hilfreich sein?
Ich denke eher an das, was Ernst Bloch das Unabgegoltene nennen würde oder das, was an Projekten, was an Vorhaben unrealisiert geblieben ist, aus den verschiedensten Gründen. Es gab den Earth Day Anfang der 70er Jahre, der dann auch mit ein Auslöser war, dass in Schweden, in Stockholm, die erste UN-Umweltkonferenz stattfand. Und gleichzeitig ist die feministische Bewegung eben in einer Weise im Aufbruch gewesen, dass sich ganz viele Dinge, also dass man sich wundern muss, dass über 50 Jahre später so wenig Fortschritte gemacht wurden, wenn man sich den Wissensstand der Zeitgenossinnen um 1972 vergegenwärtigt.
Vielen Dank, Tom Hohler, für dieses Eintauchen in die 70er Jahre, in den Zeitraum um 1972 herum. Die 70er Jahre, die uns doch offensichtlich sehr nahe sind, wenn man da nochmal reingeht. Das Buch circa 1972 ist erschienen bei Spector Books und wir geben jetzt ab an Andrea Gerg im Gespräch mit Christina Morina.
Tausend Aufbrüche, die Deutschen und die Demokratie seit den 1980er Jahren, heißt das Buch, mit dem Christina Morina nominiert ist. Sie ist in Bielefeld Professorin für allgemeine Geschichte und ich freue mich jetzt mit ihr über ihr Buch sprechen zu können. Hallo, herzlich willkommen. Ost-West, das ist ja seit mehr als 3 Jahrzehnten nach dem Umbruch, wie Sie das nennen, ein Riesenthema auf ganz unterschiedlichen Ebenen und aus vielfältigen Gründen. Und da wirkt es aber oft, was da diskutiert wird, so ein bisschen statisch. War das auch so etwas, was Sie mit dieser Geschichte von unten, die Sie in diesem Buch versuchen, mal so ein bisschen aufbrechen wollten? Und mit welcher Leitfrage sind Sie denn da rangegangen?
Also es gab im engeren Sinne 2 Impulse, das Buch zu versuchen. Das eine ist eine innergeschichtswissenschaftliche Diskussion darüber, wie man eigentlich die jüngste deutsche Geschichte gesamtdeutsch integriert erzählt, wie man das Ost- und das Westdeutsche aufeinander bezogen, thematisiert und erzählen kann, analysieren kann. Und da ist sozusagen im Bereich der politischen Kulturgeschichte sehr, sehr wenig vorhanden, auch schon gar nicht monografisch. Diese schematische, klischeebeladene, von Polemiken und Zuspitzungen geprägte Ost-West-Diskurs ist natürlich etwas, was auch die Historiker und Historikerinnen als ermüdend und frustrierend und unzureichend wahrnehmen. Und das ging auch mir so. Aber es war nicht der Hauptantrieb, sondern der eine Hauptantrieb war eine geschichtswissenschaftliche Herausforderung, eine zeithistorische Herausforderung. Und der zweite war der Aufstieg der AfD seit 2016, 17, insbesondere dann auch in Ostdeutschland, getrieben eben vor allen Dingen dann durch die Mobilisierung ostdeutscher Wählerstimmen. Dieses ist ein Phänomen Gesamtdeutschlands, aber es gibt eben eine signifikante Mehr an Stimmen in Ostdeutschland, 10-15%, schon immer von Anfang an. Wie erklärt man das eigentlich? Das ist auch ein Diskurs, der die Zeitgeschichte weitergeführt, also im weiteren Sinne nicht nur ich geführt habe, sondern wir haben uns mit dem Einzug der AfD dann vor allen Dingen in den Bundestag genau diese Fragen auch gestellt, haben wir eigentlich Dinge übersehen? Müssten wir nicht wieder auch zurück zu einer Frageperspektive? Wie kam es dazu? Wie ist es dazu gekommen? Was ist die Vorgeschichte, die wir zu erzählen hätten, wo nun auch, so ist ja dann die Erzählung, wenn auch verspätet, auch in der Bundesrepublik eine Partei rechts der klassisch konservativen Parteien sich im Bundestag etablieren konnte. Das war der zweite Impuls.
Jetzt ist ja bei Ihrem Buch oder bei dem Forschungsprojekt besonders interessant, dass Sie eben tatsächlich, ich habe es schon gesagt, Geschichte von unten versuchen zu verstehen. Sie haben nämlich Tausende von Bürgerbriefen, Flugblättern und Aufsätzen gelesen, die in der DDR, aber auch in der BRD in den 80er Jahren geschrieben worden sind. Wie sind Sie da vorgegangen? Also geht man da einfach ins Archiv und sagt so, ich brauche jetzt mal was von da, und das schafft man doch alleine gar nicht.
Ja, ist eine große Herausforderung. Das sind tatsächlich, ist auch unglaublich, wie riesig diese Bestände sind in unterschiedlichsten Zusammenhängen. Nicht nur, also ich habe mir für Ost- und Westdeutschland solche Briefe angeschaut. Nicht nur die Deutschen, aber insbesondere die Deutschen schreiben sehr gerne an das, was sie ihren Staat oder ihre Staatsführung sehen, oder auch einflussreiche Bewegungen. Ja, also es gibt ja auch sehr, sehr viele Briefe an die DDR-Opposition zum Beispiel, die auch im Buch vorkommen. Im Bundespräsidialamt sind die schön sortiert, aber es sind auch Tausende, die Bundespräsidenten von Anfang an bekomme aus der Bevölkerung. Und ich bin tatsächlich mich beraten mit Statistikern und mit Leuten, die sozialwissenschaftlich arbeiten. Wir haben dann also gesampelt und habe, wenn 10 Bände zu einem Thema da sind, gut sortiert, im Bundespräsidialamt zum Beispiel jeden zweiten gezogen oder jeden fünften Buchstaben, je nachdem wie viel es sind. Oder in Bezug auf die Stasi-Akten, also sehr, sehr viele Briefe aus der DDR sind nicht nur klassische Eingaben, sondern Bürgerpost der verschiedensten Provenienz, Leserbriefe, Ministerial, Post, die also dann aus den Ministerien und den staatlichen Stellen an die Stasi übergeben worden ist, zu Ermittlungszwecken. Da ist die Sammlung anders angelegt, und da habe ich in Beratung mit den Archivarinnen und Archivaren dort versucht, eine erste Systematik zu machen. Also dieses Buch ist ein Versuch, diesen Massen an Quellen irgendwie gerecht zu werden, weil sie ja sehr wichtig sind. Sie geben also Auskunft darüber, wie politische Kultur in der Gesellschaft sozusagen verankert ist und funktioniert, und geht so ein bisschen weg von der Perspektive auf politische Kultur als ein Eliten- oder ein Systemgegenstand oder ein Rechtsgegenstand, ein Rechtsrahmengegenstand, sondern eben ein alltägliches Tun.
Und da zeigt sich ja dann sehr schnell, dass das Demokratieverständnis in Ost und West schon sehr unterschiedlich ist. Können Sie uns das mal kurz beschreiben, was da die Hauptunterschiede sind?
Ja, das ist selbstverständlich sehr unterschiedlich, weil ja die Bundesrepublik eine liberale Demokratie war, der Staatsordnung zufolge und auch in der Realität weitgehend nach demokratischen Prinzipien funktioniert hat. Das ist das Neue an meinem Buch. Die DDR war eine Diktatur, die aber im Namen die Demokratie trug und den Demokratiebegriff tagtäglich mit großem Aufwand aufrechterhalten hat und thematisiert hat. Die sozialistische Demokratie ist der DDR als sozusagen die überlegene Demokratie dargestellt worden und vermittelt worden. Viele, viele DDR-Bürgerinnen haben sich an diesem Bürger, haben sich an dieser Idee abgearbeitet in sehr unterschiedlicher Form. Sehr viele wussten, dass in einem Land, in dem es keine Opposition gibt und keine echten Wahlen stattfinden, also keine Demokratie herrschen kann, auch keine sozialistische, erst recht keine sozialistische, weil sich sehr viele Menschen auch die Frage gestellt, was bedeutet eigentlich eine sozialistische Demokratie jenseits der bürgerlich-kapitalistischen Demokratie, die kritisiert wurde, weil sie die Eigentumsverhältnisse nicht verändert hat und deswegen auch nur eine Klassendemokratie ist und keine wahre. Das ist der Anspruch, den die SED so propagandistisch stets und ständig propagiert hat, der in der Bevölkerung also sehr vielstimmig abgelehnt, angeeignet, umgesetzt wurde. Ich glaube, da liegt auch ein bisschen ein Erklärpunkt dafür, wie Diktatur funktioniert, weil Leute sich eben nicht nur unter Zwang zu ihr verhalten, sondern sie auch mittragen. Und daraus hervor wächst also eine Demokratiegeschichte, die ich für Ostdeutschland also als Demokratieanspruchsgeschichte bezeichnen würde, die auch vor 89 schon wahrgenommen werden sollte. Das ist also mein Anliegen, einfach auch etwas sichtbar zu machen. Und aus dieser sehr schwierigen Demokratieanspruchs, eigentlicher Diktaturgeschichte, lässt sich eben zeigen, dass Basis direktdemokratische plebiszitäre Elemente, so eine volksdemokratische Vorstellung, in Ostdeutschland stärker verankert ist als in der Bundesrepublik. Da gibt es das auch. Es gibt auch eine Kritik an der Parteiendemokratie West. Aber es geht eben mir um ein Mehr an Zustimmung, auch an Vorstellung, dass es sowas wie einen einheitlichen Volkswillen gibt, dass in einer guten Demokratie die Dinge doch überwiegend im Konsens und nicht in einem gut gemanagten Konflikt sozusagen liegen, so eine Harmonievorstellung, die dahinter steckt. Das sind die Dinge, die sich aus den Quellen, mit denen sich viele Kolleginnen und Kollegen eben also noch nicht beschäftigt haben, weil wir andere Dinge gemacht haben. Es ist also schon auch interessant, sich dann gerade für die 1000 Aufbrüche des Herbstes 89 mal anzuschauen, wie in den beiden Kartons im Leipziger Archiv, mit denen ich einsteige, wo der Titel so entstanden ist, wo so eine Vielfalt, so ein Sammelsurium von Demozetteln und Konzeptpapieren, also Briefen aus allen möglichen Ecken, auch aus der Bundesrepublik, aus Westdeutschland nach Ostdeutschland, also dieses innerdeutsche Geschehen, was diese Revolution auch war, zeigen, wie viel Fantasie da war, wie viel Demokratie, Kreativität dieser Moment dann auch hervorgerufen hat, aber eben auch diese sehr spezifische Erwartung an Demokratie. Jetzt endlich ist der Moment, wo jetzt wirklich wahre Volksherrschaft geschaffen werden kann. Und das geht dann sozusagen folgenreich in die Nachwendejahre, wo eben die große Mehrheit der Ostdeutschen will die repräsentative Demokratie. Man stimmt dem Grundgesetz und dem Beitritt nach Artikel 23 zu in übergroßer Mehrheit, was bis heute die übergroße Mehrheit auch nicht in Frage stellt. In Ostdeutschland, das ist mir wichtig, immer wieder herauszustellen. Aber ich glaube, die 10% extra für die Populisten, und zwar rechts und jetzt auch links, können zum Teil auch damit erklärt werden, dass es eben ein sehr spezifisch geformtes, geschichtlich gewachsenes Demokratieverständnis dort gibt, was diesen eher plebiszitären, direktdemokratischen Touch hat.
Das wollte ich gerade fragen. Inwiefern beantwortet das Ihre Frage, mit der Sie losgegangen sind? Weil das ist ja auch was, glaube ich, gar nicht so im Bewusstsein ist, dass es diesen Demokratieanspruch in der DDR so stark gab und eben das so stark auseinandergeklafft ist mit der Realität und dass es dadurch eben auch so eine starke Auseinandersetzung damit gab. Was erklärt das dann für heute?
Ja, das ist eine gute Frage. Das müssen wir uns, glaube ich, alle fragen, die sich historisch interessieren. Also ich glaube, die Kluft ist nicht neu. Das ist ja, uns allen ist irgendwie mehr oder weniger bewusst, dass die Deutsche Demokratische Republik sich als andere Republik ohne viel Grund so bezeichnet hat und in der Realität zutiefst eine nicht demokratische Gesellschaft und Realität war. Zugleich ist es, glaube ich, kann man ein bisschen ein neues Kapitel des innerdeutschen Diskurses aufschlagen, wenn man sich verabschiedet von der Erzählung in der Bundesrepublik ist eben die Demokratie erlernt und dann irgendwie auch überwiegend gelungen und die hat sich 89 siegreich durchgesetzt. Was ich auch zeige, was die Grenzen dieser Demokratisierung zeige ich auch an den Briefen, weil sich Rassismus, Antisemitismus, Autoritarismus natürlich auch dort finden und es auch ein Reformbedürfnis und Reformdiskurs West gibt, die hoffen, jetzt wo die Mauer fällt, können wir die deutsche Demokratie nochmal neu denken. Und auf der anderen Seite eben die ostdeutsche Nachkriegsgeschichte nicht nur eine sozusagen eine statische, lahmgelegte, apathische, diktatorisch durchherrschte Gesellschaft war, das war sie, aber das war sie nicht nur. Menschen in Ostdeutschland haben eine Demokratieerfahrung, die also auch schon vor 89 ihren Anfang hat, die weit zurückgeht. Danach genauer zu fragen, da möchte das Buch sozusagen einen Anstoß bieten, ohne dass ich darauf komplett alle Antworten geben kann. Aber ich bin gespannt auf weitere Forschungen zu der Frage, wie wirkt eigentlich, und da müssen wir mit den Sozialwissenschaftlern und den Sozialwissenschaftlern noch zusammenwirken heute, wie wirken diese längerfristigen, tiefer liegenden, historisch gewachsenen Vorstellungen darüber, wie man sich sein Gemeinwesen, seine Republik, also wir sind eine Republik, wie stellen wir uns die vor, wie stellen wir uns unsere eigene Rolle als Staatsbürgerin und Staatsbürgerin darin vor, welchen Anteil daran haben wir im Alltag. Ich finde das wichtig, genauer danach zu fragen, was die Leute ankreuzen, wenn sie danach gefragt werden, stimmen sie der Idee der Demokratie zu. Wir fragen nie genauer, was damit eigentlich verbunden wird. In die Richtung wollte ich einen Anstoß geben.
Christina Morina, vielen Dank für dieses Gespräch. Und das Buch 1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren ist im Siedler Verlag erschienen. Und das waren sie schon, die Nominierten für den Buchpreis der Leipziger Buchmesse 2024. Und alle Bücher und ihre Autorinnen und Autoren finden Sie natürlich auch bei uns auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de.
Nämlich Christina Klemm mit Gegen Frauenhass, Jens Beckert, Verkaufte Zukunft, Hans Sarkowitsch, Ulrich Herbert, Michael Krüger, Ines Geipel und Christiane Colorio mit den Jahrhundertstimmen, Tom Holert mit circa 1972 und Christina Morina mit 1000 Aufbrüche.
Und nächste Woche wissen wir dann schon, wer die Auszeichnung erhält. Der Preis der Leipziger Buchmesse wird am 21. März verliehen.
Wir drücken die Daumen und sagen für heute Dankeschön, tschüss und bis bald.
Okay.